Deutschlandfunk zur Diskussion.
Dieser Mann hier löst derzeit einiges an Kopfschütteln, Sorgenfalten, aber auch Genugtuung aus.
Ich stelle mir eine gedeihliche und konstruktive Zusammenarbeit vor. Sonst wäre der Landkreis Sonneberg nicht erhaltbar.
Robert Sesselmann haben wir da gehört, AfD-Politiker und neu gewählter Landrat in Sonneberg in Thüringen. Das ist ein sehr kleiner Landkreis mit wenigen Einwohnern. Und doch hat die Wahl von Sesselmann einige Diskussionen ausgelöst. Von Dammbruch, von einem Signal ist die Rede. Ein AfD-Politiker zum ersten Mal als Landrat. Und es gibt einige Fingerzeige. Unionspolitiker zeigen auf die Ampel, Ampelpolitiker auf die Union. Bessis zeigen auf Ossis, Ossis auf Wessis. Und zwischendrin hört man auch ein bisschen Selbstkritik. Was folgt jetzt aus dieser Wahl? Das möchte ich diskutieren. Und zwar mit diesen Gästen. Silvio Buchhorn, er ist Unternehmer, Chef von Stadt und Landbau Bautzen aus Sachsen, zugeschaltet aus dem MDR-Studio Bautzen. Auch aus Sachsen hören wir den Soziologen Ratsch Kollmorgen von der Hochschule Görlitz-Zittau. In Thüringen ist Werner Henning, er ist Landrat im Eichsfeld, Mitglied der CDU. Und Katharina König-Preuß, Landtagsabgeordnete in Thüringen von der Linkspartei, ist zu Gast. Wir hören sie aus Erfurt. Herzlich willkommen Ihnen allen.
Hallo.
Hallo.
Wir diskutieren am Mittwochnachmittag miteinander und mein Name ist Sina Fröndrich. So, die Aufregung ist jetzt groß nach dieser Wahl. Werner Henning, Sie haben das schon bei uns im Programm gesagt. Sie schauen sich den neuen AfD-Landrat Robert Sesselmann jetzt erstmal ganz gelassen an, wenn Sie ihm im Landkreistag begegnen. Das ist also keine Abgrenzung.
Die Frage Abgrenzung steht für mich jetzt per se als Landrat so nicht, was eben auch nicht heißt, dass ich mich nicht inhaltlich mit hoher Wahrscheinlichkeit von gewissen Thesen abgrenzen werde. Das bringt die Arbeit mit sich. Aber zunächst werde ich den Herrn Sesselmann kennenlernen. Ich kenne ihn nicht. Er ist der Landrat des Landkreises Sonneberg. Und ich bin gespannt, was der Landrat des Landkreises Sonneberg in die Themen, die wir auf der Ebene des Thüringischen Landkreistages zu diskutieren haben, einzubringen hat. Und dann sehen wir weiter.
Katharina König-Preuß, auch Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen sagt, der AfD-Landrat, der ist ja gebunden an Recht und Gesetz und der bittet um einen entspannteren Blick. Sind Sie auch entspannt?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht entspannt. Also auf der einen Seite verstehe ich das, was Herr Henning sagt und auch das, was Bodo Ramelow sagt. Und auf der anderen Seite höre ich eben zum einen schon die ersten Töne aus der AfD, was sozusagen das Ziel ist im Umgang mit Geflüchteten in der Region Sonneberg. Und zum anderen höre ich aus Sonneberg von Menschen, die nicht die AfD gewählt haben, sondern sich für den demokratischen Kandidaten entschieden haben, massive Ängste, die da jetzt losgebrochen sind und ausgebrochen sind. Und insofern bin ich da gar nicht entspannt, sondern mache mir Sorgen um die Menschen in Sonneberg, die sich eben klar positioniert haben und hoffentlich weiter klar positionieren.
Mhm. Silvio Buchhorn, Sie sind Unternehmer in Sachsen. Sie sind ja auch nicht immer zufrieden mit der Bundesregierung zum Beispiel. Sie haben im Herbst auch gegen hohe Energiepreise demonstriert. Verstehen Sie den Zuspruch zur AfD da in Thüringen und ja auch in Umfragen generell?
Ja, in Thüringen ist ein besonderes Problem. Die letzten Landtagswahlen sind allen noch ein Begriff. Es war sicherlich da nicht sonderlich glücklich gelaufen mit der Wahl von Herrn Kemmerich. Und jetzt infolgedessen sollte es ursprünglich auch Neuwahlen geben, die auch nicht stattgefunden haben. Das sind speziell thüringische Probleme. Und ansonsten, ja, das, was zurzeit in Berlin geboten wird, ist offensichtlich nicht das, was die breite Bevölkerung möchte.
Ratsch Kollmorgen, als Soziologe, jetzt ist es so, ich habe es gesagt, es wird viel aufeinander gezeigt, nach so die Schuldfrage gestellt. Sprechen wir denn ausreichend über diejenigen, die da so gewählt haben? Also woher kommt das Potenzial? Ist es Protest, Unzufrieden, allein rechtes Gedankengut? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also zunächst mal würde ich doch den Eindruck teilen, dass wir, also was heißt genug, aber wir reden jedenfalls sehr intensiv, nicht nur über die AfD, die Mitglieder und auch die Funktionäre und die Führungsriege, sondern wir reden mit Sicherheit auch sehr intensiv und nicht nur in der Forschung, sondern auch im gesellschaftspolitischen Raum über die Wählerinnen und Wähler. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, was da in den letzten Jahren, das sind ja annähernd 10 Jahre, jetzt diskutiert wurde, kann ich eigentlich an das anschließen, was gerade auch schon gesagt wurde, dass wir es auf der einen Seite ganz sicher auch mit einer spezifischen Situation im Osten Deutschlands zu tun haben. Dazu brauchen wir uns ja nur die Umfrageergebnisse und die Wahlergebnisse anschauen. Das reicht aber über ostdeutsche spezifische Probleme weit hinaus. Also Thema der Gesetzgebung jetzt zu den Heizungen und zur Energiewende ist ja schon angesprochen worden. Ich würde aber auch da dazu raten, dass man ein bisschen tiefer in die Geschichte blickt, sich den Vereinigungsprozess, die Kette auch an problematischen politischen Entscheidungen anschaut. Aber ich würde sagen, auch immer ein Mangel an Diskussion, und insofern hätten Sie dann wieder recht, Frau Fröndrich, ein Mangel an selbstkritischer, selbstreflexiver Diskussion unter den Ostdeutschen selbst, weil das ist ja unter anderem ein klassischer Topos in der Debatte, den auch die AfD befeuert, weil man immer mit dem Finger auf andere zeigt. Also in dem Fall auf Berlin, vielleicht noch Erfurt, jetzt in Thüringen. Aber ansonsten sind es die Eliten, die dann gerne als Westdeutsche wahrgenommen werden. Und das springt mir deutlich zu kurz.
Mhm. Herr Henning, wie sehen Sie das? Sie sind ja auch viel als Landrat mit den Menschen im Gespräch.
Ich hörte eben das Stichwort zu wenig an Diskussion. Ich glaube, das Tagesgeschäft des Landrates ist nicht primär die Diskussion. Das Tagesgeschäft des Landrates ist eben, die gemeindlichen Belange zu verwalten und eben auch Gesetze im übertragenen Wirkungskreis gesetzeskonform zu verwalten. Natürlich sind wir auch in Diskussionen, aber ich glaube, wir alle würden gut daran tun, wenn diese operative Ebene des Tagesgeschäftes wieder viel größeren Raum bekäme und wenn sich Politik nicht zu sehr diskursiv in alle Belange eben hineinbegeben würde, was eben nicht bedeutet, dass wir nicht über die Dinge zu diskutieren haben, über die wir auch reden müssen. Aber es darf eben auch nicht alles zerredet werden. Und hier meine ich, bin ich besorgt, wie sehr Parteipolitik querbeet allzu stark in alle Belange des Alltages sehr ideologisch eben hineindringt. Und bei der AfD schrecken wir natürlich besonders auf, weil es da besonders krawallig ihm erscheint. Aber mein Plädoyer geht dahin, wieder mehr Disziplin, mehr Respekt, einfach auch vor den Normativen des Tagesgeschäftes und diese nach Recht und Gesetz auch zu kontrollen.
Frau König-Preuß, ist das ein Rezept, mit dem Sie was anfangen können?
Ehrlich gesagt, nein, weil ich halte es für notwendig, in Debatte und in Diskurs zu gehen. Ich denke aber auch, dass Herr Henning das gar nicht gemeint hat, dass man nicht diskutiert, sondern da eher eine Trennung aufmacht zwischen dem Handeln und Agieren und Zuständigkeit eines Landrates.
Zwischen dem, was er sozusagen genau machen kann und als seine Aufgabe machen kann. Sieht.
Mhm. Genau, und ich sehe aber, ehrlich gesagt, auch wenn ich höre mit den AfD-Wählenden reden und sowas, ich glaube, es ist viel zu viel in den vergangenen Jahren auf die Interessen oder auf die lauten, die besorgten Bürger, gab es ja unterschiedlichste Begrifflichkeiten, geachtet wurden und gesprochen wurden und das auch in der Politik mit wahrgenommen wurden. Und auf der anderen Seite vermisse ich in weiten Teilen die Aufnahme von Themen und Interessen von denjenigen, die nicht die AfD wählen. Also die halt nicht beispielsweise mit Pegida auf die Straße gegangen sind, sondern die weiter in ihrem Alltag zu tun hatten. Und da, glaube ich, ist es natürlich notwendig, ins Gespräch zu gehen, in die Debatte zu gehen, zum einen. Und zum Zweiten, so grundsätzlich bin ich schon dafür, viel stärker wieder in Konflikte zu gehen. Also Konflikte auch im Alltäglichen, also im Freundeskreis, mit den Nachbarn, mit Kollegen und Kolleginnen. Und Konflikte zu gehen, meine ich damit an erster Stelle in Widerspruch zu gehen zu rechten, rassistischen, antisemitischen Positionen, die leider immer weiter um sich greifen und wo aus meiner Sicht viel zu selten gegengehalten wird.
Herr Buchan, Frau König-Preuß hat jetzt so zwei Aspekte genannt. Also einmal dieses mehr in Widerspruch gehen und das andere ist, dass sie sagt, man hat eigentlich die, ich sag mal, das, was man jetzt auch als Protestwähler da zum Teil bezeichnet, eigentlich genug gehört. Nehmen wir vielleicht mal den ersten Punkt. Hat man die Sorgen genug gehört in den vergangenen Jahren aus Ihrer Sicht?
Ich weiß nicht, ob das ja wirklich um die Sorgen gehen sollte. Wir sind 1990 angetreten, eine freiheitliche Demokratie. Und die beiden Aspekte Freiheit und Demokratie, die müssen gestärkt werden. Freiheit ist ja der Teil, den jeder hat für sich selber. Und Demokratie ist der Teil, wo wir alle zusammen uns in Richtung geben. Und da ist die letzten Jahre irgendwas in Schieflage geraten. Und das erkennen immer mehr Leute. Und da geht es nicht um rechts und wie wir die jetzt definieren. Und da geht es um was Grundlegendes. Und das kann man an vielen Sachen festmachen. Auch beim Heizungsenergiegesetz, wenn Sie es aktuell hatten, Sie es ja, Herr Professor Kollmorgen, schon genannt. 80% schätze ich mal, die ein Haus erben oder kaufen. Bauen das um. Davon leben wir zum Beispiel. Die letzten 20%, die haben wir sonst in Ruhe gelassen. Die wirklich der Meinung waren, die können in einem 40, 50, 60 Jahren alten Haus weitere 20 Jahre wohnen. Warum müssen wir die jetzt auch dahin zwingen, dass sie das Lebensmodell annehmen? Und das ist jetzt ein Beispiel und das zieht sich überall durch. Ich habe vorige Woche wieder mal mein Duschbad abgeben müssen, bevor ich in den Flieger steigen konnte. Und da frage ich mich, wie viel Flugzeugabstürze haben wir seitdem verhindert? Es macht sich überhaupt niemand Gedanken, wie die Gesetze auf den Einzelnen wirken, wie sie einzelne Gruppen in ihrer Freiheit einschränken und damit immer mehr Leute aus der Mitte raustreiben.
Also Entschuldigung, aber das ist doch Quatsch, was Sie gerade erzählt haben. Also in Bezug auf das Heizungsgesetz, was ja gerade sehr breit diskutiert und debattiert wird. Niemand wird gezwungen, eine Heizung, die er oder sie bereits hat, auszubauen und zu ersetzen durch eine neue. Sondern das, was ja gerade diskutiert wird, ist, dass wenn man dann...
Sie haben mir nicht zugehört. Wenn Sie das erben, dann werden Sie ja wohl gezwungen, innerhalb von 2 Jahren das zu sanieren.
Also das wäre mir jetzt, das wäre,
dann
muss ich jetzt ehrlich
das
sagen...
Das bisherige durch, das bisherige GEG ist auch so und das jetzige ist auch so geplant. Wenn Sie ein Haus erben oder kaufen, dann müssen Sie innerhalb von 2 Jahren sanieren.
Also die Details erfahren wir ja im Laufe dieser Woche.
Aber ist im bisherigen GEG auch schon so.
König-Preuß, wollen Sie Ihren Punkt noch ausführen?
Ja, ich finde es auch, also ich finde es auch wirklich schwierig, mit was sozusagen argumentiert wird, mit dem Duschbad, dass man nicht mit ins Flugzeug nehmen darf, um davon ausgehend dann zu erklären, dass die Freiheit des Einzelnen begrenzt oder beschränkt würde. Also entschuldigen Sie, aber ich glaube, wir sind gerade in einer absolut anderen Phase, da sollten wir nicht mehr
wir
über das
jetzt
Duschbad.
In der Endphase davon. Ich fahre Motorrad, auch das eine Gruppe, die problematisch gesehen wird. Es wird immer was eingeschränkt, was jahrelang unkritisch war. Und auf einmal müssen wir da überall ein Gesetz machen. Und die Leute, die sich vernünftig verhalten...
Wo werden Sie denn beim Motorradfahren eingeschränkt?
Na, gucken Sie sich mal die ganzen Sperrungen an.
Die was?
Die ganzen Streckensperrungen.
Herr Henning, gerne.
Passiert nicht jetzt gerade in dieser Diskussion genau das, was uns in Sonneberg so auf die Füße gefallen ist?
Sehr genau.
Dass nämlich nicht mehr differenziert wird, in welcher Ebene wir unterwegs sind, sondern alles wird in einen Topf geworfen. Und dann haben wir diese Stimmungslage, wie wir sie eben in Sonneberg registrieren und andernorts auch. Also ich plädiere wirklich dafür, dass wir strukturierter denken müssen. Und wenn wir über die Gemeindeebene reden, dann sollten wir über die Belange der Gemeinde reden und sollten all unsere Maßstäbe, mit hoher Wahrscheinlichkeit zumeist ehrenwerte Maßstäbe, versuchen anzuwenden auf die existenziellen Probleme der Gemeinde. Frau König-Preuß, eben von mir aus bis hin zu dem Thema Flüchtlinge. Alles gehört dazu. Also anständig, korrekt miteinander umgehen, aber auf der jeweiligen Ebene umgehen, wo wir sind. Und meine Probleme im Landkreis löse ich nicht mit der großen Diskussion über politisches Klima in Deutschland, sondern ich frage dann, was ist in der ganz konkreten Situation, in der ich jetzt unterwegs bin? Ich habe zum Beispiel auch sehr viele Flüchtlinge zu versorgen. Was kann ich leisten? Was muss ich leisten? Welche Spielräume habe ich? Und wie können wir uns, die wir damit unterwegs sind, in unserem eigenen Spiegel erkennen? Und wie passt dieser eigene Spiegel dann auch zu dem Credo des politischen Ganzen? Und ich glaube, genau das geht verloren. Alle meinen es gut und am Ende liegen wir alle nur noch im Streit miteinander.
Dr. Henning, ich bin da voll bei Ihnen. Weil wenn ich jetzt heute die Diskussion höre, dass der Herr Sesselmann geprüft werden soll. Ich meine, es ist alles gut und schön. Wenn man jetzt mal einfach googelt, zu ihm liegt jetzt nichts Besonderes vor. Ich bin da voll bei Ihnen, dass ich sage, der Mann...
Aber der Thüringer Landesverband gilt ja als, der Thüringer AfD-Landesverband gilt ja als gesichert rechtsextrem.
Aber die Person, die letztendlich gewählt worden ist, und je weiter wir runterkommen, auf der Gemeindeebene sieht man es deutlich bis zum Landkreis, ist das auch eine wesentliche Personenwahl. Wie der Dr. Henning sagt, lassen Sie sich doch beweisen. Also man kann sich doch am meisten ausschießen, wenn man dann einfach untauglich ist. Aber wenn man im Vorfeld schon da wieder übelste Sachen aufbaut, mit den ganzen Sachen, die seit Sonntag laufen, treiben es doch die Nächsten dahin. die dann sagen, also, jetzt mache ich Protest, das bringt was.
Frau König-Preuß.
Genau, also es gibt, wir haben in Thüringen ein Kommunalwahlgesetz und eine Kommunalwahlordnung. Und laut dieser ist vorgesehen, dass eben kommunale Wahlbeamte, und dazu zählt künftig dann eben, wenn das so durchgeht, auch der Herr Sesselmann auf dem Boden der, so nennt es sich, freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen müssen und jederzeit diese auch verteidigen müssen und für diese einstehen müssen. Jetzt haben wir, weiß manchmal schwierig ausreden zu lassen, ich finde es trotzdem wichtig. Jetzt haben wir einen Landesverband der AfD, der von Höcke geführt wird, wo, glaube ich, mittlerweile feststeht, dass nicht nur Herr Höcke für eine extrem rechte Position steht, sondern die komplette Fraktion, die komplette Partei. Und Mitglied dieser Partei hier in Thüringen ist eben Robert Sesselmann. Und insofern halte ich das für dringend geboten, dass man natürlich, das sieht das Kommunalwahlrecht sozusagen vor, die Kommunalwahlordnung, dass man da natürlich überprüft, inwieweit er auch die demokratischen Grundprinzipien als Landrat wahren wird. Das hat doch gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendeine Sonderheit anwendet. Das ist in der Vergangenheit auch bei anderen Kandidierenden schon gemacht worden. Insofern verstehe ich überhaupt nicht die Empörung, die hier gerade da ist, sondern das ist, ich sag mal, das ist ja nicht nur rechtliche Grundlage, sondern aus meiner Sicht ist das ja auch ein Beispiel dafür, ob diese Demokratie wehrhaft ist. Und da gehört eben für mich dazu die Überprüfung. Und dann ein letzter Satz, Entschuldigung, das, was Herr Buchhorn gesagt hat, erstmal gucken, was passiert. Das ist aus meiner Sicht schon Teil von Normalisierung. Und wohin diese Normalisierung in den vergangenen Jahren geführt hat, das sehen wir nicht nur in Sonneberg, das sehen wir ja auch in den Umfragen generell.
Also da würden Sie
sagen, Frau König-Preuß, dann hätte aber doch der Herr Sesselmann möglicherweise gar nicht zur Wahl zugelassen werden dürfen. Und dann meine ich, dann muss auch der Gesetzgeber, und das ist in diesem Fall der Thüringer Landtag, dafür sorgen, dass vorher die Kriterien aufgestellt sind und nach den Kriterien wird geprüft. Aber im konkreten Fall ist halt Herr Sesselmann zugelassen worden. Und wenn Sie oder ich jetzt die Frage gehabt hätten, wollen wir Herrn Sesselmann zulassen, hätten wir beide wahrscheinlich gesagt, nein. Ja. Nun ist er aber gewählt. Ja. Und nur aus dieser Perspektive meine ich, man muss der Bevölkerung in Sonneberg Respekt entgegenbringen, indem wir sagen, wir hätten das zwar alles ganz anders gemacht, aber ihr habt nun so gewählt und jetzt lassen wir es mal auf uns zukommen. Und das bedeutet für mich persönlich überhaupt nicht, dass ich irgendeine Unbilligkeit, die unanständig ist und die sich nicht gehört und die populistisch ist und überzogen ist, durchgehen lassen würde, sondern ich erwarte von dem Herrn Sesselmann, dass er im Rahmen von Recht und Gesetz exakt das tut, was er in seinem Job zu machen hat. Und da meine ich, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und das Kind ist deshalb in den Brunnen gefallen, aus Ihrer Sicht, weil Herr Sesselmann scheinbar wählbar war. Nun ist er gewählt worden.
Aus meiner Sicht nicht, Herr Henning, das nur vielleicht so. Also aus meiner Sicht ist er das nicht, eben weil er Mitglied der Höcke-AfD hier in Thüringen ist. Und dann muss ich ehrlich sagen, ja, ich habe mich auch gefragt, warum der Wahlausschuss ihn zugelassen hat. Aber das ist vielleicht auch eine andere Debatte. Da kennen wir den Diskussionsstand. Ich kenne ihn zumindest nicht aus.
Aber ich würde das mal nehmen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, und mal die Frage an Herrn Kollmorgen weitergeben. Es ging jetzt um die Zulassung, um den Kandidaten bzw. den jetzt gewählten Landrat. Wenn man doch sagt, dass die AfD in Thüringen als gesichert rechtsextrem gilt, warum wird sie dann eigentlich nicht verboten? Warum ist sie weiterhin wählbar? Darauf können sich ja auch die Wählenden berufen. Die können ja auch sagen, die Partei ist wählbar, sitzen in den Landtagen im Bundestag.
Ja, wohl wahr. Also ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen verwundert, was die Diskussion in den letzten 2-3 Minuten betrifft. Also nicht nur
Warum?
Im Übrigen, ja, sage ich, nicht nur, weil bei dem Thema Motorradfahren, also tut mir leid, den Satz kann ich mir einfach nicht verkneifen, Herr Buchhorn. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal versucht haben, an die Stelle derer zu versetzen, die an einer Landstraße wohnen, weil sie vorhin bei den Häusern waren, der einfachen Leute, und zwar Straßen, die für Motorradfahrer, also gerade Sportmotorräder, Rennstrecken sind, dann würden sie vielleicht anders sprechen. Und das Unangenehme an Freiheit ist, dass sie sehr schnell dazu neigt, in die Freiheit Dritter einzugreifen. Und genau deswegen braucht man auch eine demokratische und ich würde sagen auch rechtsstaatliche Ordnung, die wir zum Glück in der Bundesrepublik haben. Also ich würde da doch sehr harten Widerspruch anmelden und sehe das inhaltlich auch anders. Aber was mich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr verwundert hat, ist die Feststellung, wir hätten ihn nicht zulassen wollen. Also wenn ich das gerade, Herr Henning, richtig verstanden habe. Also der Rechtsstaat ist deswegen ein Rechtsstaat und unsere Demokratie just deswegen eine freiheitlich-demokratische, weil sie auf den rechtsstaatlichen Prinzipien beruht, die, und das gilt eben auch für die AfD, entweder nach Prüfung, und der Verfassungsschutz beschäftigt sich nun wirklich intensiv in Thüringen mit der AfD offensichtlich, wenn der Verfassungsschutz dazu kommt, dass es sich um eine verfassungsfeindliche Organisation und Partei handelt, dann gibt es jede Gelegenheit, dass der Bundestag und die entsprechenden Fraktionen, die das wollen, einbringen können, ein Parteienverbotsverfahren. Das haben wir im Übrigen ja auch schon gehabt in Teilen, also Versuche, darüber in eine Diskussion zu kommen, dieses Verbotsverfahren einzuleiten. Und bisher hat das jedenfalls nicht zu einem Erfolg geführt. Und solange das nicht zu einem Erfolg geführt hat, ist die AfD Teil des demokratischen Parteienspektrums, das wir in der Bundesrepublik haben. Und wenn da jemand antritt als Landratskandidat und es im Vorfeld keine Ausschlusskriterien gibt, dann finde ich, sollten wir ihn auch zulassen wollen, weil darin ja gerade der demokratische Wettbewerb besteht, dass wir Leute nicht vorher ausschließen. Also ich finde das eine durchaus problematische Position und würde mir eher wünschen, und Frau König-Preuß, Sie haben das vorhin ja auch gesagt, dass wir inhaltlich miteinander ins Gespräch kommen und zwar auch konfliktuös und fragen, was will diese Partei, was will die andere, was sind Lösungen, zu denen eine Mehrheit sich dann positiv oder negativ verhalten kann. Das sollte Gegenstand des politischen Prozesses sein und nicht einzelne Parteien, obwohl sie jetzt zugelassen sind und nicht verboten sind, denn doch informell halb oder nur zaudernd oder mit großem Widerwillen als Teil des politischen Prozesses anzuerkennen. Ich glaube nicht, dass wir das in einer demokratischen politischen Kultur so tun sollten.
Also Herr Kollmann, jetzt muss ich Ihnen widersprechen. Als erstes, ich habe vorhin nicht gemeint, dass wir in Auseinandersetzung mit der AfD gehen müssen, im Sinne von mit der AfD darüber reden, was die AfD will. Da sage ich, das halte ich für einen Fehler. Genau das ist in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht zu oft gemacht worden, sowohl was die AfD beziehungsweise was dann auch die Stimmung derjenigen, die als besorgte Bürger oder wie auch immer klassifiziert wurden, anbelangt. Sondern da bin ich der Meinung, wir müssen verstärkt auf die anderen zugehen. Und was Konflikte anbelangt, da geht es mir, um das nochmal deutlich zu machen, darum, dass man in einer Demokratie eben auch miteinander in Verhandlungen gehen muss. Und da geht es aber nicht darum, dass man dem Kulturkampf von rechts nachgibt. In Bezug auf die Zulassung des Herrn Sesselmann, und ich denke, dass auch Herr Henning das gemeint hat, es gibt in Thüringen das Thüringer Kommunalwahlgesetz. Und nach dem Thüringer Kommunalwahlgesetz hätte der Wahlausschuss zum Beispiel die fehlende Eignung des Bewerbers feststellen können, also die Wahlkommission, und das in Bezug auf die Frage, ob er denn beamtenrechtlich zulässig ist. Und dann hätte der Wahlausschuss, und das ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal das kommunale Gremium, hätte schon in der Frage der, wen lassen wir als Kandidierende zu, hätte der schon sagen können, aufgrund dessen, dass der Herr Sesselmann eben Mitglied dieser Partei ist, hätte man sich positionieren können. Darum geht es. Ja, aber deswegen hat Herr Henning, glaube ich, gesagt, dass er nicht zugelassen hätte und ich nicht zugelassen hätte.
Also Sie hätten sich gewünscht, dass das Verfahren, was jetzt stattfindet, vorher stattgefunden hätte.
Ja, das Verfahren, was jetzt stattfindet, kann erst jetzt stattfinden, weil im Vorfeld ist nur diese, jetzt sind wir sozusagen auf der Ebene Kommunalwahlgesetz.
Jetzt wird es kompliziert, genau. Ja.
Frau König-Preuß, warum haben Sie denn die ganzen Wähler verloren? Sie haben doch mal das Protestpotenzial im Osten recht gut gebündelt. Was ist die letzten 20 Jahre passiert, dass das bei Ihnen weggefallen ist?
Das ist eine Frage tatsächlich jetzt an die Strategien, die Antworten. Herr Henning, dann Sie kommen auch gleich nochmal zu Wort. Nochmal kurz an Frau König-Preuß. Im Moment sieht das ja ein bisschen so aus wie alle gegen die AfD sozusagen und versucht irgendwie eine Brandmauer immer wieder hochzuziehen. Ist das die richtige Strategie? Warum gelingt es der Linkspartei nicht auch, ich sag mal, Protestwählerinnen, Protestwähler aufzufangen?
Also als allererstes, ich würde mich freuen, wenn es die Brandmauer gegen die AfD gäbe. Die gibt es nicht, meines Erachtens. Und das ist sowohl auf Landtagsebene in Thüringen feststellbar, wo ja die CDU sogar mit der AfD und auch in Kalkül der Stimmen der AfD gemeinsame Politik macht, die am Ende nichts anderes ist als Politik der AfD. Das und auch auf kommunaler Ebene immer mehr. Insofern, ich würde mich freuen, wenn es diese Brandmauer gegen die AfD gäbe.
Dann mach ich es nochmal andersrum. Im Moment ist es so, wenn es um eine Wahl geht, wir haben das jetzt in Sonneberg auch gesehen, dass dann alle sozusagen den einen Gegenkandidaten unterstützen und dann steht auf der anderen Seite der AfD-Kandidat. Ist das eine Strategie, die noch aufgehen kann? Wir stehen ja noch vor mehreren diversen anderen Wahlen in diesem Jahr.
Ich bin der Überzeugung, dass immer dann, wenn in einer Stichwahl, also wir reden ja von der Stichwahl, ein demokratischer Kandidat gegen einen aus meiner Sicht nicht demokratischen Kandidaten oder Kandidatin steht, dass es dann immer notwendig ist, dass sich Demokraten zusammenschließen und Demokraten auch gemeinsam agieren. Da geht es mir jetzt gar nicht an erster Stelle darum, dass jetzt alle für den einen sozusagen sich erklären müssen, aber eben darauf aufmerksam zu machen, dass die Person für Demokratie und auch für das, was mit Demokratie einhergeht, steht. Und diese Person steht eben nicht dafür. Das halte ich für notwendig. Und ansonsten bin ich ein Fan davon, dass Parteien auch in ihrer Unterschiedlichkeit weiterhin erkennbar sind und auch klar machen, für welche Inhalte stehen sie, für welche Position stehen sie. Und da nicht beginnen, und das meine ich im Ernst, rechte Position zu übernehmen und rechte Politik umzusetzen.
Dann kommen wir aber nochmal auf die Frage von Herrn Buchhorn zurück. Warum gelingt es der Linke nicht, die Protestler wie früher aufzufangen?
Naja, zum einen ist die Frage, und das meine ich im Ernst, will man denn die Protestler auffangen als Partei Die Linke? Und angesichts dessen, dass ein Großteil derjenigen, die als Protestler bezeichnet werden, eben rassistische, antisemitische Positionen innehaben, kann ich nur sagen, für die Partei Die Linke nein. Für Menschen, die rassistische, antisemitische Positionen vertreten, ist die Partei Die Linke definitiv die falsche Partei.
Herr Henning, wir haben Sie jetzt schon ein paar Mal sich zu Wort melden hören. Ich würde Sie gerne noch mal zu Wort kommen lassen, natürlich.
Ich fand mich nur etwas überinterpretiert von Herrn Kollmorgen.
Auf
seiner Ebene sind wir gar nicht auseinander. Mhm. Natürlich sind wir alle für Rechtsstaatlichkeit, aber es ist nun halt passiert. Herr Sesselmann ist gewählt und deswegen plädiere ich dafür, dass man korrekt miteinander umgeht. Und Frau König-Preuß kann ich schon folgen in all dem, was sie gesagt hat. Aber es wäre eben besser gewesen, man hätte diese Frage vorher geklärt. Und wenn ich sage, Frau König-Preuß und Werner Henning hätten wahrscheinlich Herrn Sesselmann nicht aufgestellt, dann ist das meine persönliche Meinung. Mhm. Aber das Rechtssystem, in dem wir sind, hat Herrn Sesselmann zugelassen und von daher wird er am Ende der Wahl auch korrekt behandelt.
Dann machen wir da jetzt vielleicht mal einen Knopf dran an diesen Aspekt. Das haben wir, glaube ich, da haben Sie Ihre Argumente ausgetauscht. Jetzt gibt es gerade jüngst in dieser Woche die neue Leipziger Mitte-Studie. Da gibt es ein paar Ergebnisse dazu. Mehr als die Hälfte der Ostdeutschen ist unzufrieden mit der Demokratie. Und unterm Strich kommt raus, man wünsche sich nicht mehr Demokratie, sondern die scheinbare Sicherheit einer autoritären Staatlichkeit. Herr Buchhorn, können Sie mit diesen Ergebnissen was anfangen?
Nein, das habe ich ja angedeutet. Also für mich steht die Demokratie schon im Mittelpunkt, einschließlich der persönlichen Freiheit und dass man das im Auge behält.
Aber kriegen Sie diese Skepsis und diese, kriegen Sie das mit bei sich im Umfeld? Sie sind ja Unternehmer, haben mit vielen Menschen zu tun.
Ja klar, das ist riesig. Also egal in welchem Kreis ich mich da aufhalte. Und da sind die Meinung ist aber trotzdem, also ich sehe weder die grasierende Ausländerfeindlichkeit. Ich sehe viele Sachen, die angeblich
total rechts sind. Es gibt so viele Studien, die das ja belegen. Es gibt so viele Studien, die das belegen.
Ich frage mich da mal, wer da so gefragt wird. Also ich glaube, viele antworten da einfach nicht. Und die antworten, die denken manchmal nicht nach.
Das heißt, also Sie stellen diese Studien dann in Frage und sagen, Sie sehen das gar nicht so.
Also so gravierend auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es gibt Probleme in Deutschland, ja. Wie es vorwärts gehen soll, wie man bestimmte Sachen bewertet, da gibt es grundlegende Unterschiede. Dass der Staat jetzt mittlerweile wieder alles vorgeben will, das ist ein Prozess, der sich die letzten 20 Jahre da wirklich verschlimmert hat und es ist dadurch nie besser geworden. Alle Parteien reden Abbau der Bürokratie. Es passiert nichts, weil eigentlich bauen wir sie mit jedem Gesetz weiter auf. Mit jedem Gesetz, mit jedem Eingestellten in einem Landratsamt, in einer Gemeinde, jeder produziert Papier, was jemand beantworten muss.
Wir müssen also Ihnen, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Buchhorn, dann passiert Ihnen sozusagen zu wenig, zu behäbig, zu bürokratisch.
Gucken Sie einfach mal zurück, was in den 90er Jahren, was da ging. Würden Sie jetzt sagen, da hat man keinen Rechtsstaat im Osten?
Naja, da gab es zumindest die sogenannten Baseballschlägerjahre.
Ja, also ich meine jetzt einfach von dem, was passiert.
Gesellschaftlich auch keine leichte Zeit, glaube ich.
Gesellschaftlich, da gab es in meinen Augen wirkliche Rechte, ja. Aber das, worüber wir jetzt reden, ist ein ganz anderes Phänomen.
Frau König-Preuß?
Ich habe gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also, Herr Buchhorn, entschuldigen Sie, aber das ist teils ein solches Durcheinander, was Sie sagen. Also Sie müssen dann schon mal auch ein Stück weit einen Gedanken zu Ende formulieren zum Thema 90er Jahre. Ich glaube schon, dass wir in den 90er Jahren ein massives Problem hatten, gerade in Ostdeutschland. In Ostdeutschland sind Strukturen erst aufgebaut worden und das kann man nicht einfach erklären mit, ja, damals lief doch auch alles. Nein, es lief eben in weiten Teilen nicht. Ich will nur als ein Beispiel nennen, den Aufbau des Bildungssystems, dem Wiederaufbau sozusagen, der notwendig war, aber auch innerhalb der Polizei, der Staat, die ganzen Verwaltungsstrukturen und so weiter und so fort. Da ist ja richtig viel, da kann bestimmt Herr Henning auch einiges dazu sagen, richtig viel sozusagen, ich nenne es mal, neu gemacht wurden oder musste auch neu gemacht werden. Das nur als ein Beispiel. Die Baseballschlägerjahre sind schon angesprochen worden mit krassen rassistischen Übergriffen. Und wenn Sie jetzt sagen, dass das jetzt ja nicht mehr wäre und dass das damals richtige Rechte gewesen wären und Sie das heute nicht mehr wahrnehmen, dann würde ich Sie bitten, vielleicht mal mit Menschen ins Gespräch zu gehen, die eben von Rassismus betroffen sind und die Studien, die vorgelegt werden, auch ernst zu nehmen und nicht aufgrund einer subjektiven Erfahrung wissenschaftlichen Studien den Wert abzusprechen. Das grenzt ja dann fast schon an Wissenschaftsfeindlichkeit und stimmt auch überhaupt nicht überein mit den Zahlen, die wir haben, allein aus der Statistik der Polizei. Und da sind wir noch nicht bei den Beratungsstellen für Betroffene rechter rassistischer, antisemitischer Gewalt, die einen Höchststand von Übergriffen feststellen. Und nur für Thüringen, das als letzter Satz, in Thüringen sind im letzten Jahr richtig viele Kinder und Jugendliche aus rassistischen Motiven angegriffen und zusammengeschlagen wurden. Und das kann man doch nicht wegreden mit, ich nehme das in meinem Umfeld nicht wahr, wenn man ich nenne es jetzt mal so, ein vermutlich irgendwie in den 50er Jahren in Ostdeutschland oder wo auch immer geborener weißer Deutscher ist. Das betrifft sie halt nicht. Aber dann sollten sie vielleicht mal mit Menschen ins Gespräch kommen, die das betrifft und auch deren Sorgen und deren Ängste ernst nehmen und eben dann auch versuchen, damit umzugehen.
Herr Kolm, also ich bin 1972 geboren und war zur Wendezeit sehr jung. Wie gesagt, ich glaube da nicht alles. Einfach so. Ich habe mich mit Herrn Professor Kolmung auch beschäftigt. Ich habe auch seine Studien gelesen. Ich nehme das schon richtig für voll. Ich habe auch die aktuelle Studie gelesen zu rechtsradikalen Unternehmern. Ich kenne viele davon. Ich weiß, was die sagen. Und da ist kein Ausländerfeind dabei. Da ist niemand dabei, der Nationalsozialismus gut findet. Und das ist für mich richtig rechts, Nationalsozialismus. Also ich kenne die Leute alle. Die haben damit nichts am Hut.
Herr Kolmorgen, helfen Sie uns mal, wenn wir dieses Gespräch jetzt sozusagen verfolgen. Wir haben jetzt die Studien, Herr Buchhorn zweifelt die an. Frau König-Preuß hat jetzt heftig widersprochen. Wie ist Ihr Blick da drauf, wenn Sie dazu hören?
Also erstmal bestätigt das ja, dass wir genau diese, und das meinte ich zu Beginn, dass wir genau diese Auseinandersetzungen, diesen Austausch brauchen. Ne? Also je nachdem, wo wir situiert sind, unsere jeweilig ganz besonderen Perspektiven auf die gesellschaftliche und politische Praxis, die führt natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Urteilen. Ich würde das auch nicht immer gleich als wissenschaftsfeindlich versuchen zu kategorisieren. Aber ich wollte zunächst mal ganz ausdrücklich Frau König-Preuß recht geben, und das ist jetzt, darf man sagen, wirklich aktenkundig über die letzten 30 Jahre und wir sollten gleich ergänzen, eigentlich die letzten 50 Jahre und noch länger, weil wir ja auch zu DDR-Zeiten eine sehr lebendige rechtsextremistische Szene in der DDR hatten. Sonst wären die Baseballschlägerjahre auch gar nicht denkbar im Übrigen. Und natürlich müsste man auch über diesen westlichen, westdeutschen Einfluss, die Führungskräfte, die dann in den Osten gekommen sind, reden. Also das ist aber alles sendungssprengend. Und deswegen würde ich gerne nur sagen wollen, dass ich doch sehr dafür werben würde, solche Erkenntnisse ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass man alles für bare Münze nehmen muss und schlucken muss. Man darf sich dazu auch kritisch verhalten. Und eine methodenkritische Debatte gibt es auch zur Studie der Leipziger Kolleginnen und Kollegen. Aber grundsätzlich ist es völlig richtig, weil das eben nicht nur eine Studie, sondern ganz, ganz viele Studien gezeigt haben, dass wir ein sehr beachtliches rechtspopulistisches und rechtsextremistisches, rechtsradikales Potenzial in den neuen Bundesländern haben. Wie gesagt, ich würde mal sagen, das ist auch ein eigenes Thema. Und ich würde mir aber wünschen, dass wir genau das, was Frau König-Preuß und Herr Buchhorn jetzt angefangen haben, dass wir genau das versuchen zu leisten. Also diese Auseinandersetzung, und zwar sowohl über Rechtsextremismus, was nehmen wir als Rechtsextremismus wahr, wie sind eigentlich die Opfer, also wie nehmen wir Opfer wahr? Was sind die Opferperspektiven? Was folgt daraus für unser eigenes Handeln? Also das ist ein wichtiger Block, über den wir weiter in Ostdeutschland reden müssen. Und an unserer Diskussion sehe ich, dass wir das offensichtlich eben doch nicht genügend machen. Also gerade so Milieu- und Perspektiven überschreitend. Ja? Also das ist ja das Wichtige. Also wenn wir nur mit uns selbst reden und denen, die genauso denken wie wir, das ist ja in der Demokratie nicht besonders produktiv, sondern wir brauchen eben genau diesen Konflikt. Und ich wollte letzter Satz, aber auch noch mal dafür werben, dass wir auch ernst nehmen, und das ist ja nicht nur eine Diskussion bei Unternehmerinnen und Unternehmern, Thema Bürokratie und Umgang, Aufwuchs von Aufgaben für Verwaltungen. Ich vermute mal, Herr Henning kann davon auch ein Lied singen. Also es ist in der Tat ja nicht so, dass die Regelungen, die Regulierungen auch der normalen gesellschaftlichen Praxis, dass die abnehmen, sondern es gibt immer wieder neue Aufgaben, neue Regulierungen, Gesetze, Maßnahmen und so weiter. Und dass das Bürgerinnen und Bürger, also nicht zuletzt auch die Unternehmerschaft beschäftigt, im Übrigen auch die Verwaltungen selbst, das ist jetzt ja wirklich kein Geheimnis. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir relativ breit nochmal versuchen, über die Probleme und zum Teil auch krisenhaften Probleme unserer Demokratie zu sprechen und da alles also breit in den Blick zu nehmen und das nicht zu verengen, weder auf die Bürokratie-Thematik noch auf die Rechtsextremismus-Thematik.
Herr Henning, da haben wir jetzt mehrere Sachen angesprochen. Bürokratie, Rechtsextremismus. Ich frage Sie jetzt einfach, reden wir zu wenig miteinander?
Ich bleibe bei meiner vorherigen These. Wir reden zu wenig strukturiert miteinander. Nehmen wir einmal jetzt die Diagnose dieser Studie. Ich stimme zu, es ist sehr viel Unzufriedenheit da. Ob das aber Unzufriedenheit mit der Demokratie ist, da habe ich schon meine Probleme.
Warum?
Nein, weil man heute den Begriff Demokratie so als Überbegriff über die gesamte Realität nimmt, die man damit hier bei uns beschreibt. Demokratie ist mir zu gewaltig. Ich würde sagen, Unzufriedenheit über sehr viele Gängelei. Von mir aus auch Unzufriedenheit über Bürokratie und vieles, was Herr Professor Kollmorgen eben gesagt hat, dem stimme ich zu, aber ich würde dieses ganze Paket nicht so pauschal mit der Demokratie beschreiben. Jawohl, da ist sehr viel Demokratie drin, aber das ist mir zu global. Und von daher auch die Antwort der Studie zu sagen, die Leute wollen mehr autoritäre Staatlichkeit, um Himmels Willen, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es um mehr autoritäre Staatlichkeit geht. Ich glaube, es geht um was ganz anderes. Es geht um mehr Ehrlichkeit. Es geht um mehr Empathie. Es geht auch mal mir darum, auch mal zu reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Es geht darum, dass man nicht alles so lange beredet, bis es so in einem Raster ist, wie man es gern haben will. Ich nehme sehr viel Schönrederei wahr. Ich glaube, die Leute wünschen sich wieder viel mehr gesunden Menschenverstand. Auch mal nicht immer in solchen Stanzen zu reden, wo dann am Ende kommt, der ist gut oder der ist böse. Der Staat gibt in der Tat zu viel an Sprachlichkeit vor. Ich glaube, dass der Staat mit seinen Gesetzen, die er vorgibt...
Wie meinen Sie das an Sprachlichkeit? Woran denken Sie da?
An Sprachlichkeit, an Rhetorik. Also wie wir beispielsweise hier reden, sehr schön, sehr gut, aber wir sind natürlich privilegiert, dass wir hier im Deutschlandfunk so reden können und alle, die wir hier reden, gehen tagtäglich eben auch mit Reden um. Ich hatte in der vergangenen Woche eine Kreistagssitzung. Dort war Bürgerfragestunde. Dort kam ein guter Mann, aber doch relativ ungeschlacht daher und hat auch sehr vieles in einen Topf geworfen. Aber das war unter dem Strich nicht böswillig. Und wenn man das nicht versteht, wenn man damit nicht umgehen kann und wenn man das nicht ein bisschen sortieren kann, dann kommt etwas ganz Falsches bei rum. Und ich glaube, diese ganze Sprachlichkeit, wie wir auf der politischen Bühne oft damit umgehen, treibt eben Menschen auch in eine Ecke hinein, wo sie einfach nicht hingehören. Mhm. Und wir sollten mal wieder, letzter Gedanke jetzt, klingt wieder so, so idealistisch, aber vielleicht mal mit ganz einfachen Dingen es wiederhalten. Die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Oder manchmal aus so einer auch konfessionell geprägten Ecke, aus der ich hier komme, im Eichsfeld, da habe ich dann das Bild der Turmbau zu Babel in der Bibel. Je höher man gebaut hat, je weniger hat man sich am Ende verstanden. Ich glaube, wir verstehen uns oft nicht mehr, weil wir einfach nicht die gleiche Sprache mehr reden. Und wahrscheinlich sind wir inhaltlich in vielen Dingen gar nicht so weit voneinander entfernt.
Frau König-Preuß, das klingt jetzt so einfach. Ist es einfach oder ist es vielleicht auch naiv, ohne Herrn Henning jetzt zu nahe treten zu wollen? Ja.
Also die Regel von Herrn Henning, was ich nicht will, was man mir tut, das fügt auch keinem anderen zu, aber was du nicht willst, wie auch immer, wenn sich daran alle halten würden, dann hätten wir ja, ich sag jetzt mal in weiten Teilen gar kein Problem mehr, weil niemand will zusammengeschlagen werden, niemand will ausgegrenzt werden, niemand will diskriminiert werden, niemand will sozusagen abhängig sein in Form von, sei es finanziell, sei es wo auch immer. Nur das Problem ist ja, dass genau das leider in weiten Teilen nicht mehr zu gelten scheint, aber da würde ich mich freuen, wenn man das zum neuen Maßstab machen könnte. Ich denke nur, dass es definitiv nicht ausreicht und dass das sozusagen auch leider ein guter Maßstab ist für Gespräche, wenn man die denn führt, auch mit Menschen aus, Leuten, die jetzt nicht meiner politischen Position anhängen. Ich glaube aber, es reicht an vielen anderen Stellen eben nicht aus, sondern da müssen wir auch klarer werden in der Abgrenzung und das meine ich auch ganz im Ernst, dass wir können nicht mit einer solchen Regel die AfD zurückdrängen, leider nicht. Und ich glaube, da ist es notwendig, sich ganz klar dem Kulturkampf von rechts entgegenzustellen und auch klar Position gegen die AfD zu beziehen, auf kommunaler Ebene bis eben auf Bundesebene, aber viel relevanter gesellschaftlich. Jeder Einzelne ist dazu aufgerufen, in Widerspruch zu gehen zu Positionen, die menschenfeindlich sind.
Wir machen jetzt nochmal eine ganz, ganz kurze Schlussrunde. Frage an Sie alle. Die Frage der Sendung war, was folgt aus dieser Wahl? Von jedem von Ihnen einen konstruktiven Vorschlag. Herr Kollmorgen, Sie fangen vielleicht mal an.
Ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich vorhin schon vorgeschlagen habe. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir diese milieuübergreifenden, überschreitenden Kommunikationen brauchen, dass wir gerade auch junge Menschen in gemeinsamen Projekten zusammenbringen können. Also früher gab es mal diese Pflichtdienste, heute sind es freiwillige Dienste. Mhm. Also wir brauchen Gelegenheiten, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Einerseits und andererseits wünsche ich mir, aber auch das habe ich vorhin schon gesagt, einen starken Rechtsstaat, der unsere Demokratie schützt und ehrlich gesagt, bis jetzt sehe ich den auch noch gewahrt.
Herr Buchhorn?
Ich hoffe einfach, dass wir ihn arbeiten lassen.
Dass wir
den Herrn Sesselmann einfach mal arbeiten lassen und dann gucken, was er denn macht.
Herr Henning?
Mir fällt jetzt ein, das Motto des Evangelischen Kirchentages von 1983 in Dresden, der größte, den wir erlebt haben, 100.000 Menschen. Daraus wurde im Übrigen Herbst 89 mit Vertrauen wagen. Das ist das Entscheidende. Das heißt für mich übersetzt, uns einfach zuhören und nicht per se dem anderen, den ich jetzt nicht gewählt hätte und nicht gerufen hätte, aber ihm nicht per se das Böse unterstellen, aber auch ganz scharf aufpassen, dass der nicht doch Böses um die Ecke guckt, aber wenn er was Gutes tut, das auch anerkennen.
Frau König-Preuß.
Ich glaube, dass es notwendig ist, die Demokratie wehrhafter zu machen, weil Sonneberg ist sozusagen der erste Fall, das erste Beispiel. Es wird in weiteren Kommunen passieren, es wird in weiteren Regionen passieren und ich würde vorschlagen, dass es notwendig ist, dass sich verständigt wird, wie gelingt es uns denn, die Demokratie wehrhaft zu machen, so wehrhaft, dass ein Marsch durch die Institutionen, wie es der Wille der AfD ist, mindestens behindert, wenn nicht sogar verhindert werden kann. Und solange wir darüber suchen, halte ich es für notwendig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und die Probleme auch der Menschen aufzunehmen, die nicht die AfD gewählt haben und die zu stärken.
Was die Wehrhaftigkeit angeht, da gibt es ja auch gerade ein Projekt, das Thüringen-Projekt, für das auch gerade eine Crowdfunding-Aktion läuft. Das ist genau das, was Sie gerade umschrieben haben. Landratswahl mit Folgen, wie umgehen mit dem AfD-Ergebnis in Sonneberg und darüber hinaus. Das war unsere Diskussion im Deutschlandfunk. Danke an meine Gäste, den sächsischen Unternehmer Silvio Buchhorn, den Soziologen Ratsch Kollmorgen, den CDU-Landrat Werner Henning und Katharina König-Preuß, linken Abgeordnete im Thüringer Landtag. Mein Name ist Sina Fröndrich. Danke fürs Mitdiskutieren, danke fürs Mitdenken und tschüss.